der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, herzlich willkommen heute bei Börse at Home mit unserem Thema Motivation für deinen Vermögensaufbau. Wie immer wird die Session aufgezeichnet. Sie können Fragen stellen in unserem Chatpanel, die wir in unserem Gespräch einfließen lassen. Und genau, diese Session wird aufgezeichnet bei YouTube. Wenn ihr gerade bei YouTube seid, gerne Daumen hoch. Wie immer geben wir keine Anlageempfehlungen und die Aktien oder Titel, die wir nennen, sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf, ganz wichtig. So genug der Vorrede. Ich freue mich total, heute Patrick Kirchberger, aka Dividende, begrüßen zu dürfen. Und wir sprechen heute darüber, wie du mit Aktien, ETFs und Dividenden dein Geld für dich arbeiten lassen kannst. Ja, Patrick hat 2022 knapp 6.000 Euro Dividenden verdient und hat über 130.000 Instagram-Follower. Und somit ist er einer der erfolgreichsten Finfluencer in Deutschland. Patrick, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Fabienne, schön, dass ich dabei bin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
Ja, wir freuen uns total, heute mit dir über deine Geschichte, deine Erfahrungen mit Blick auf die Börse zu sprechen. Erstmal die Frage, wie bist du denn überhaupt zur Börse gekommen? Was hat dich getriggert, dich mit dem Thema zu beschäftigen und das dann auch letztlich beruflich zu verfolgen?
Also das Ganze ging vor ein paar Jahren los, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich gar kein Geld habe. Ja, und ich habe mir immer so gedacht, ach, irgendwie ist es nicht gut. Ich hatte immer so 2.000, 3.000, 4.000 Euro auch mal auf dem Sparbuch gehabt. Und das ist ja so keine Grundlage für die Zukunft. Und dann habe ich halt überlegt, was kann man machen? Und ich bin jemand, der bringt sich alles selber bei. Und habe dann aber natürlich auch viel im Internet nachgelesen, YouTube-Videos geguckt und habe dann relativ schnell zu meiner Frau gesagt, ich würde gerne mit ETFs anfangen, ja, mit einem MSCI World, halt das, was immer so empfohlen wird. Und das habe ich dann auch gemacht, damals mit 150 Euro im Monat. Ich weiß noch, meine Frau fand es nicht so cool, aber sie hat mir natürlich vertraut. Und es war auch gut so, dass ich da dran geblieben bin und das auch dann relativ schnell gesteigert habe, weil mit 150 Euro ist zwar cool, aber da kann man ja, es reicht nicht, um die Rentenlücke zu schließen, sage ich mal.
Wow, in dem Anfangsstatement waren jetzt so viele Informationen schon. Du räumst hier mit allen Mythen auf. Die drei Mythen, kein Geld, kein Zeit, kein Wissen, sind ja eigentlich die Gründe, weshalb Privatanlegerinnen und Privatanleger nicht starten. Also du sagst, hat nicht lange gedauert, Wissen. Irgendwann muss man halt einfach loslegen und man kann auch erstmal mit einem kleineren Betrag starten. Das heißt, mit den 150 Euro hast du angefangen. Wie hast du dann weitergemacht? Und was hat dich motiviert, weiterzumachen vor allem?
Also ich bin ja auch Unternehmer und ich habe schon immer Unternehmensgeschichten geliebt. Und ich gucke mir sowas auch immer gerne an, lese mich da sehr stark ein. Und für mich ist das Spannende halt das, was dahinter passiert in den Unternehmen. Und dann habe ich relativ schnell auch mit Einzelaktien angefangen, habe leider muss man sagen, den ETF oder die beiden ETFs verkauft. Und ja, dann habe ich mich sehr viel mit Einzelaktien beschäftigt, was am Anfang eher weniger erfolgreich war.
Wieso sagst du leider verkauft?
Also wenn ich damals bei den ETFs geblieben wäre, meinen Fokus mehr auf die anderen Dinge gelegt hätte und einfach den ETF weiter bespart hätte, dann hätte ich mir einige Fehler erspart. Ich weiß noch damals ganz genau, mit einer der ersten Aktien, also ich hatte natürlich viele, die erste war, glaube ich, Freenet damals, wegen der Dividende habe ich die gekauft und was auch nicht besonders schlau war. Und eine der nächsten Aktien war Aurelius und die haben dann da kam dann so eine Short-Attacke und ich war da noch arbeiten zu der Zeit und ich habe mir das am Computer angeguckt und für mich war das komplett neu. Ich war komplett überfordert mit meinem Leben und mir liefen einfach die Tränen vom Monitor, weil ich habe gesehen, ich verliere immer mehr Geld und ich habe mir nur gedacht, nein, was sagst du deiner Frau? Jetzt, ich weiß nicht, wie viel Geld ich da verloren habe, es waren auf jeden Fall sehr viel, nicht realisiert. Aber das war halt so der erste Punkt wo ich mit meinem ehemaligen Chef drüber gesprochen habe. Der war auch sehr, sehr börsenbegeistert, über 50 Jahre an der Börse. Und er hat auch gesagt, das sind so die Punkte, wo die Leute dann normalerweise wieder aussteigen. Ja, aber mir war immer schon bewusst, dass es keine Alternative zur Börse gibt. Ja, das ist ganz wichtig, dass die Leute das auch verstehen. Ich versuche es auch meinen Eltern immer einzutrichtern. Meine Eltern haben das ganze Haus voll mit börsennotierten und also mit Produkten von börsennotierten Unternehmen, trauen es sich aber nicht in Aktien, geschweige denn in einen ETF zu investieren. Und das ist eigentlich, das ergibt gar keinen Sinn. Ja, deswegen habe ich einfach weitergemacht.
Ja, super, und motivierst auf jeden Fall tagtäglich deine Follower mitzumachen. Wie war für dich der Übergang von ETFs zu Einzeltiteln? Wie wählst du die Einzeltitel aus, beziehungsweise wie wähltest du sie damals aus und was hat sich im Laufe der Zeit verändert?
Also damals habe ich das, also ganz am Anfang habe ich sehr viel auf andere gehört, muss ich zugeben. Ich habe sehr viel auf Sachen geachtet, wie das KGV und so weiter. Ja, ich habe sehr viel in Aktien investiert, wo mir die Unternehmen einfach gefallen haben. Und ich mache das jetzt halt komplett anders. Ich gehe jetzt mehr auf die technische Analyse. Ich schaue mir natürlich trotzdem auch die Fundamentaldaten an. Das ist auch extrem wichtig für mich. Also ich mache da so eine Kombination draus und ich gucke natürlich auch auf die Unternehmen. Aber ich kaufe keine oder halte keine Unternehmen mehr, nur weil ich von diesem Unternehmen irgendwie begeistert bin oder die Produkte gerne mag. Ja, weil das geht meistens in die Hose wie Buy and Meet oder was wir auch immer alle, ne? Also Produkt ist vielleicht lecker, aber die Aktie kann man vergessen oder Oatly, ne? All solche Sachen, da muss man halt ein bisschen aufpassen.
Ja, da sagst du ja zu Recht, Geldanlage muss nicht fancy sein, sie muss funktionieren. Ja. Wie funktioniert sie für dich? Also was machst du jetzt, wenn du sagst, technische Analyse, wie viel Zeit verwendest du, bis du eine Aktie auch tatsächlich kaufst?
Das kann relativ schnell gehen. Es ist da immer ein bisschen ein Unterschied, ob ich das für mein Privatdepot oder für das Firmendepot hole. Bei dem Firmendepot gehe ich sowieso nochmal etwas strenger vor. Also da lasse ich nichts gegen mich laufen. Großartig. Dann bin ich dann auch schnell wieder draußen, wenn das nicht funktioniert. Bei dem Privatdepot ist das ein bisschen was anderes. Das mit Zeit zu definieren ist etwas schwierig, weil ich sitze ja sowieso überwiegend den ganzen Tag am Computer und recherchiere und arbeite und mache halt alles, was so in dieses Themengebiet reingeht.
Wie informierst du dich dann, um eine Entscheidung zu treffen?
Ja, ich gucke mir die Fundamentaldaten an und ich gucke mir die technische Analyse an. Dann lese ich natürlich auch Geschäftsberichte, teilweise nur, wenn mich ein Unternehmen wirklich extrem stark interessiert. Ja, und das sind so die einzigen Sachen, die ich da mache im Prinzip. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, weil wir auch eben schon das Thema hatten, dass ich den ETF wieder seit einiger Zeit also nicht bespare in dem Sinne, so wie man das normalerweise macht. Ich kaufe in bestimmten Abschnitten immer von einem World ETF große Positionen. Das ist jetzt momentan auch die größte Position im Depot und ich strukturiere das Ganze etwas um da etwas Zeit rauszunehmen und auch, weil es halt teilweise auch einfach besser läuft, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Das heißt, dein Zeithorizont bei den ETFs ist kurz-, mittel- oder langfristig?
Bei den ETFs definitiv langfristig. Die bleiben einfach immer liegen und da werde ich auch definitiv nicht mehr dran gehen.
Okay, also langfristiger Vermögensaufbau. Du sagtest, für das private Portfolio und für das unternehmerische Portfolio bist du eher kurzfristiger orientiert.
Ja, nicht unbedingt. Ich versuche schon, die Position so lange wie möglich zu halten, aber ich lasse halt nichts gegen mich laufen, weil das halt psychisch irgendwie nochmal ein Unterschied ist, ob ich mein Geld verwalte oder das Geld von meinem Unternehmen. Ja, das muss man ganz klar nochmal differenzieren.
Spannend, dass da die Börsenpsychologie auch wieder eine große Rolle spielt und die das Empfinden. Jetzt kommt dein Name, dein Unternehmensname Dividende, ja von Dividenden. Wie stark investierst du weiterhin in Dividendentitel? Wie gehst du hier vor? Was ist deine Strategie?
Ich liebe Dividenden, ganz klar. Ich freue mich sehr drüber, vor allen Dingen, wenn ich im Mai dann mal wieder mehr Dividenden bekomme, als ich damals netto verdient habe. Das ist mega cool und also ich freue mich über jede Dividende, aber ich habe schon lange immer gesagt, der Fokus sollte nicht auf den Dividenden liegen, weil das ist meiner Meinung nach nicht richtig. So wie früher, wo ich gesagt habe, oh, eine Freenet, die zahlt 8% Dividende, geil, die ist aber 30% an einem Minus, das bringt mir nichts. Ja, ich weiß, das sehen viele anders, aber man muss da so ein bisschen gucken, wie funktioniert das Ganze. Ja, ich sehe das ja in diesem Dividenden. Ich habe so ein 10.000 Euro Dividendendepot aufgebaut. Man sieht ja ganz klar, die Aktien, die eine hohe Dividende zahlen, die sind im Minus, stark im Minus teilweise. Eine Aktie, die wenig Dividende zahlt, wie eine Microsoft, ist stark im Plus. Klar ist ein Tech-Wert, kann man nicht so ganz vergleichen. Aber man darf sich da nicht nur nach der Dividende richten oder von der Dividende blenden lassen.
Verstanden. Und wir haben eine Frage schon direkt bekommen zur vorletzten Frage sozusagen. Wie oder ab wann verkaufst du denn deine Aktien bei Verlust?
Das ging jetzt wahrscheinlich ums Firmendepot, ne? Also ich habe da bestimmte Sachen. Ich handle da nach einer bestimmten Strategie. Und wenn diese Strategie hinfällig ist, dann verkaufe ich die Aktie wieder. Also ich mache meistens da Support und Resistance. Also wie gesagt, das ist kein Trading, sondern Investieren. Aber wenn mein Grund, warum ich dort investiert habe, nicht mehr gegeben ist, dann muss die Aktie einfach verkauft werden, weil man kennt das von, also ich kenne das noch aus dem letzten Jahr oder aus dem vorletzten Jahr. Ich habe beispielsweise eine Block im Depot gehabt, die war dann relativ schnell 1.000 Euro im Minus, ja, und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ne, jetzt lässt du mal und die ist jetzt 6.000 im Minus, ne, beispielsweise. Ne, also deswegen muss man einfach gucken, dass man da eine Strategie für sich herausfindet, dass die Verluste nicht zu stark gegen einen laufen, weil das bringt einfach nichts. Das Geld ist dann woanders einfach besser aufgehoben.
Ja, sehr gut, vielen Dank. Was war denn vielleicht, wenn wir jetzt über Verluste sprechen, was war denn dein größtes Erfolgserlebnis?
Das sind sehr viele kleine Erfolgserlebnisse. Also ich habe beispielsweise Cloudflare ist sehr gut gelaufen. Tesla ist auch teilweise sehr gut gelaufen, wobei ich da die größte Performance definitiv verpasst habe. Ja, weil ich auch immer dachte, es ist viel zu teuer. Und 2019, glaube ich, im Sommer wollte ich eigentlich Tesla kaufen, aber da waren die auch schon viel zu teuer. Ne, wir wissen, was dann daraus passiert ist. Ne, also das hält sich alles immer die Waage und aber so diese 1000%-Dinger oder sowas. Ja, die habe ich bis jetzt noch nicht gehabt und da liegt auch nicht mein Fokus drauf, das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, da ist eher die Devise stur und stetig dranbleiben.
Ja, also wer Lust hat und wer den Fokus darauf legen möchte, gar keine Frage, kann jeder machen, wie er möchte, aber ich sage immer, am meisten Geld verdient man eigentlich stur und stetig mit den Weltmarktführern. Ja, weil es hört sich immer gut an. Ja, ich habe hier eine Goldmine, die hat jetzt hier 800% gemacht in 3 Tagen. Aber bis du diese Goldmine findest, hast du 15 Aktien im Depot, die einfach mit 98% Minus dastehen. Ne, das ist einfach, aber das wird halt niemals gepostet, ne, die Realität.
Apropos Posten, wie motivierst du dich denn, regelmäßig wirklich dran zu bleiben, dich jeden Morgen hinzusetzen, zu sagen, okay, ich suche mir jetzt die besten Titel, ich bleibe dran und das teile ich auch mit meinen Followern?
Ich mag meine Follower sehr gerne. Wir haben so eine coole Community aufgebaut und wenn ich mich mal nicht melde, dann bekomme ich auch sehr viele Nachrichten. Hallo. Letztens hat einer, habe ich gesagt, so, ich bleibe jetzt mal 2 Tage offline. Also da ging es mir echt schlecht. Und da hat jemand geschrieben, wenn du irgendwann mal wirklich aufhörst, Stories zu posten oder was weiß ich auch immer, dann höre ich auf zu investieren. Das ist natürlich nicht ernst gemeint gewesen. Das war natürlich ein Spaß, ja. Aber ich habe halt einfach Spaß mit meinen Abonnenten und es ist einfach so eine coole Beziehung geworden. Und das ist Motivation genug. Ich bekomme extrem viele Nachrichten von Leuten. Also jeder Influencer hat ja seine Berechtigung irgendwo, zumindest die meisten. Und jeder hat da so seinen USP. Meiner ist so ein bisschen die Motivation und das Langfristige, das Dranbleiben. Und wir haben ja jetzt auch schon sehr schwierige Börsenzeiten zusammen durchgemacht. Und mir haben sehr, sehr viele Leute geschrieben, dass sie definitiv aufgehört hätten, wenn ich nicht immer weiter die Angst genommen hätte.
Oh, das ist schön, dass du das teilst, und ich glaube, das ist auch eine total wichtige Info rein. Wir führen ja häufig die Diskussion, braucht es Finfluencer? Und wahrscheinlich ist es genau das, was es jetzt zeigt, weshalb es Finfluencer braucht, ja, um dran zu bleiben, um motiviert zu bleiben, um als Community sich gegenseitig zu motivieren. Ja, super, super spannend, ja. Und ja, hast du einen größten Fail, den du mit uns teilen kannst, beziehungsweise wie du mit dem umgehst oder wie gehst du generell mit dem Thema Verlust um? Nagt das an dir oder kannst du das ziemlich schnell abhaken und ad acta legen und sagen, so, jetzt mache ich weiter?
Also der größte Fail war bei mir, wie sicherlich bei den meisten anderen, auch Wirecard. Da habe ich, glaube ich, 17.000 Euro verloren. Das ist ganz komischerweise, war das gar nicht so schlimm für mich. Es war natürlich irgendwo beschämend, ja, aber nur weil ich die Schuld auf irgendwen anderen schiebe, sondern weil ich einfach die Position viel zu groß gemacht habe. Ja, also das war, also diese Börsenpsychologie, Emotionen an der Börse, das ist, glaube ich, so. Also das ist, glaube ich, mit das wichtigste Thema, dass man nicht gierig wird, keine Fehler macht. Ja, ich habe beispielsweise, ich habe da auch einen 10-seitigen Instagram-Beitrag zugemacht. Ich hatte zum IPO Cloudflare gekauft und habe die mit einem kleinen Gewinn verkauft und habe das Geld dann auch noch in Wirecard umgeschichtet. Ja, das darf man sich gar nicht vorstellen eigentlich, was aus diesen, ich hatte, glaube ich, Cloudflare für 18 Euro gekauft oder 18 US-Dollar in New York. Ja, das für 10.000 Euro. Man kann sich gar nicht, also man darf sich gar nicht vorstellen, was daraus gewesen wäre. Und ich habe das Geld einfach verbrannt. Nichtsdestotrotz war das natürlich ein gutes Learning für die Abonnenten. Ja, ich habe das natürlich nicht verschwiegen. Ich habe gesagt, hier seid nicht so blöd wie ich und achtet auf eure Positionsgrößen. Ja. Weil es ist auch bei Wirecard niemals jemand davon ausgegangen, dass sowas passiert. Und du kannst es auch bei anderen Unternehmen niemals wissen. Ja, deswegen, wie gesagt, war das eigentlich kein Fail. Und ich muss sagen, bei jeder, also ich hasse es, Geld zu verlieren, aber sobald, und das ist ganz komisch, das haben mir auch schon mehrere Leute gesagt, sobald ich die Position verkauft habe und die nicht mehr im Depot sehe, dann geht es mir gut. Dann ist das Thema abgeschlossen.
Aus den Augen.
Fokus, ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich weiß das natürlich, dass ich da Mist gebaut habe, ja, aber Fokus auf die Zukunft, es ist egal. Abgeschlossen.
Ja, wie du es gerade sagtest, also wahrscheinlich schmerzt ein Cut weniger, als wenn man regelmäßig sieht, das Geld schmilzt dahin, wie bei den von dir eben genannten 6.000 Euro. Du sagst, also Diversifikation, sagst du, ist key, ist wichtig. Wir haben eine Frage bekommen nach der Portfolio-Aufteilung Aktien versus ETFs. Wie viel Prozent Aktien, wie viel Prozent ETFs hältst du denn? Also Einzelaktien.
Aktuell circa 20% ETFs.
Ah ja, sehr gut. Okay. So.
Aber ich werde das auch deutlich aktiver noch ausbauen. Ne, wie eben gesagt, also ich werde den ETF noch ausbauen und ich werde keine, weil die Frage auch oft kommt, keine Branchen-ETFs kaufen.
Okay, ja. Was ist da deine Philosophie? Wieso keine Branchen-ETFs? Ist dir das zu schmal oder?
Ja, also es gibt sicherlich ein paar gute, aber ich sehe ja auch da die Performance und vor allen Dingen die Performance von den Abonnenten, die im Depot haben. Und ich investiere einfach ganz, also in die ganze Welt und ich brauche da keine Branchen. Da ist sowieso das meiste auch enthalten. Und das Problem ist, da kommen wir nämlich wieder auf den Punkt, braucht man wirklich Influencer? Es werden auf einmal ganz tolle Branchen-ETFs vorgestellt, die sehr gut gelaufen sind. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als die Holzpreise so explodiert sind. Auf einmal hat jeder Influencer den Holz-ETF vorgestellt. Und ich habe nur gesagt, Gott verdammt nochmal, nein, seid ihr verrückt? Ja, wo soll der Holzpreis denn noch hin? Ja, das ist, dann geht da jeder rein und dann schmiert der natürlich ab. Ja, also da muss man einfach extrem aufpassen und ich habe gar keine Lust und auch gar keine Zeit für sowas. Deswegen lasse ich das komplett weg.
Okay, spannend. Also zum einen, aber auch wieder hier die Rolle der Finfluencer. Man muss genau überlegen, was man kommuniziert und wie man sich positioniert entsprechend, weil da das Vertrauen ja auch essentiell ist. Dann haben wir eine Frage bekommen, macht es Sinn, bestimmte Aktien auf Dauer zu halten und größere negative Phasen auszuhalten?
Ja, das kommt natürlich immer drauf an. Also beispielsweise eine Chipotle ist ein super tolles Unternehmen. Wenn du das Unternehmen analysiert hast und du weißt, was du machst und du hast eine relativ große Position von Chipotle-Aktien beispielsweise, dann gab es da vor ein paar Jahren so einen Lebensmittelskandal, Aktie ist enorm eingebrochen, du musst dann für dich eruieren, schadet das dem Unternehmen langfristig? Wahrscheinlich nicht. Dann kannst du natürlich nachkaufen in solchen Situationen. Wenn sich strukturell am Unternehmen nichts geändert hat, sehe ich da überhaupt gar kein Problem.
Gut, ich hoffe, das war eine gute Antwort. Dann haben wir noch weitere Fragen zum Thema Bücher, Empfehlungen, wo kann ich mich einlesen, Fachlektüre. Du sagst ja, du hast einen anderen Ansatz, aber trotz alledem vielleicht hast du da Tipps für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Aktuell schwierig. Also die ganzen Klassiker, ja, Costolani und diese ganzen Bücher oder von Warren Buffett, die Bücher sind gut. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht darauf vorbereitet. Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei und diese ganzen Bücher habe ich natürlich auch am Anfang gelesen. Kann da jetzt schlecht, es gibt glaube ich noch ein Buch Intelligentes Investieren oder irgendwie so, das war auch extrem gut, kann da aber jetzt gerade nicht den Autor nennen, ehrlich gesagt. Graham war es, glaube ich, bin mir aber nicht sicher.
Okay, danke
dir. Ich bin nicht der beste Ansprechpartner für diese Börsenbücher.
Okay, ja, das ist ja auch fair, ne? genau, dann gibt es noch eine Frage, was du von Schwellenländer-ETFs hältst.
Auch schwierig, also man muss da auch gucken, was man macht und wie man das macht, also und wann man das macht, ja, also jetzt am Anfang wollten alle China haben, jetzt wollen alle Indien auf einmal haben und ihr kriegt das ja wahrscheinlich nicht so mit, aber ich bekomme diese ganze Katastrophe ja jeden Tag mit in unzähligen DMs und Depot-Roasts und die Sache ist ja die meisten machen einfach das, was die Masse macht und haben aber keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Ja, dann geht jeder in China rein, auf einmal ist China mal ein, zwei Jahre nicht so gut, auf einmal werden ETFs gesucht, die kein China mehr beinhalten. Ja, meiner Meinung nach, wir reden immer, an der Börse investieren wir langfristig. In ETFs investiert man langfristig, aber die Leute machen es nicht. Die suchen immer nach dem neuesten heiligen Gral, aber vergessen einfach das Wichtigste und das ist das Langfristige. Und man kann das natürlich alles ausprobieren, aber es muss natürlich von der Positionsgröße zum Depot passen. Ich kann nicht 50% meines Geldes in den MSCI India investieren, ja, oder in die Türkei oder in sonst irgendwas. Das kann einfach nicht funktionieren.
Ja, auch da breit aufstellen und diversifizieren auf jeden Fall. Klasse. Hast du Tipps für Anfänger und hast du Tipps für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon länger investiert sind?
Also Tipps für Anfänger ist auf jeden Fall Ruhe bewahren und einen gut breit aufgestellten, also diversifizierten ETF erstmal nehmen und sich parallel weiterbilden, auf jeden Fall, weil die meisten wollen natürlich noch ein bisschen was mit Aktien machen und so, weil das natürlich auch viel spannender ist. Ja, da würde ich mir einfach mal so ein, zwei Unternehmen oder so raussuchen, die, wo ich mich besonders gut mit auskenne in irgendeinem Bereich und dann da ein bisschen mich vertiefen. Ja, das ist ganz spannend. Und ansonsten, aber wie gesagt, ist das Wichtigste auf jeden Fall Ruhe bewahren, auch in schwierigen Börsenzeiten, weil das kann natürlich auch jederzeit wiederkommen. Wir sind da ja noch nicht aus dem Schneider. Und die gleichen Tipps gelten eigentlich auch für die Leute, die schon länger dabei sind. Ja, das ist eigentlich ganz lustig, aber das ist halt einfach der Punkt. Ne? Also keine Harakiri-Aktionen und egal was passiert, wirklich auf die Positionsgrößen achten und nicht die wildesten Sachen da machen. Ne? Wie ich schon gesagt habe, Geldanlage muss nicht fancy sein. Ich brauche keine Xiaomi, wenn ich eine Apple haben kann. Mhm. Ja, das ist, gibt keinen Sinn. Ja, und das habe ich vor 3 Jahren schon gesagt. Und die Leute haben mich gehasst dafür. Ja, aber es macht einfach keinen Sinn. Die Leute denken dann, okay, aber vielleicht die Xiaomi-Aktie kostet gerade vielleicht nur 1 Euro. Ja, vielleicht, was ist, wenn die auf einmal 100 Euro kostet? Ja, aber um was ist, wenn das nicht passiert? Ja. Mhm. Deswegen, also die Tipps gelten eigentlich gleichermaßen für beide Gruppen. Ja, weil unser größtes Problem einfach die Psychologie ist und die Emotionen.
Ja, und auf jeden Fall deinem Kanal Dividende bei Instagram folgen, um täglich motiviert zu bleiben. Du hattest es eben schon angesprochen, was sind denn noch weitere Themen, die tatsächlich dich per DMs erreichen?
Also so aktuell. Das ist eine gute Frage, ja. Also am meisten natürlich immer, wann kaufe ich eine Aktie, wann verkaufe ich eine Aktie, soll ich die Aktie nachkaufen? Also man merkt einfach, dass wirklich 90% der Leute, ich kann natürlich immer nur von den Leuten sprechen, die mir auch schreiben, dass sie halt einfach planlos durch die Gegend laufen. Ne? Das ist einfach so das Gefühl, was man täglich bekommt, dass einfach keiner weiß im Prinzip, was er macht. Ne?
Und, also sehr emotional und sehr impulsiv mal gekauft und impulsiv verkauft, beziehungsweise die Hürde zu verkaufen ist ja doch deutlich größer als zu kaufen.
Du musst halt wissen, wann kaufst du eine Aktie und wann verkaufst du die Aktie wieder. Ja, egal, ob die Aktie jetzt gestiegen ist oder gefallen ist. Wo ist da der Schluss? Ansonsten manövrierst du dich immer weiter in irgendein Chaos rein.
Ja, also da helfen Weiterbildungen im Bereich technischer Analyse und vielleicht fundamentale Analyse, je nachdem, welche Philosophie man verfolgt.
Definitiv. Also ich sage immer, das Junior Depot von meinem Sohn, der ETF, der performt sehr gut. Der ist schon vor Corona da drin, vor Russland, Ukraine. Und der ist trotzdem immer noch sehr gut im Plus. Und er hat da gar keine Arbeit mit und kann sich auf sein Abitur konzentrieren. Ja, eine ganz einfache Sache.
Ja, das ist ganz spannend. Je früher man anfängt, desto besser natürlich. Wie ist bei dir so die Altersstruktur deiner Follower? Hast du da ein Gefühl?
Ja, die meisten. Also ich habe auch ein paar unter 18. Da freue ich mich auch immer ganz besonders, wenn die sich auch schon dafür interessieren. Ja, so manchmal schreiben mir sogar 13-Jährige und so. Finde ich ganz cool. Aber der Großteil ist schon so, ich würde mal sagen, 20 bis 30 Jahre alt.
Super. Also das ist ja schön, dass die Investorinnen und Investoren immer jünger werden. Wir haben noch eine Frage. Wahrscheinlich unsere abschließende Frage. Führst du denn Rebalancing einmal im Jahr durch?
Nein.
Nein. Also du guckst wirklich kontinuierlich anhand deiner Faktoren, die du dir vorher überlegt hast. Das und das ist ausschlaggebend für einen Kauf oder Verkauf. Und das machst du kontinuierlich und nicht nur einmal im Jahr.
Ja. Ich versuche so wenig wie möglich irgendwelche aufregenden Sachen zu machen. Und natürlich, also wenn ich jetzt eine Aktie im Depot habe, die extrem stark gelaufen ist und damit einen großen prozentualen Anteil im Depot einnimmt, es ist doch völliger Blödsinn, wenn ich die Aktie dann verkaufe. Ja, warum soll ich Gewinner verkaufen und das Geld dann vielleicht noch in Verlierer pumpen? Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Vor allen Dingen wir sind doch sowieso im Vermögensaufbau. Ja. Das heißt, ich sage auch immer bei den Depot-Roasts, die Position ist zu groß, die anderen sind viel zu klein, aber du bist 20 Jahre alt, du hast gerade eh angefangen. Ja, mach die große nicht noch größer, ne? Aber guck, dass der Rest sich so ein bisschen anpasst, ja. Also besser so alles ein bisschen anpassen, als da immer so eine große Wissenschaft draus zu machen.
Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Keine Wissenschaft draus machen, diversifizieren und die Position im Blick behalten. Ja, und auf jeden Fall dranbleiben, Ruhe bewahren. Klasse, vielen, vielen Dank, Patrick, für das heutige Gespräch. Mit dir hat mir total Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alle einiges gelernt. Und auf jeden Fall denke ich und hoffe, dass du viele weitere Follower jetzt hast, weil es natürlich super spannend ist, jemandem zu folgen, der so eine Ruhe bei der Geldanlage ausstrahlt. Vielen, vielen Dank, Patrick.
Freut mich sehr. Vielen Dank für das Gespräch.
Schöne Börsenwoche. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.